So, guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, liebe Freunde, liebe Täuflinge und alle Angehörigen, derjenigen, die heute diesen großen Tag mit uns feiern möchten, diesen großen Schritt tun möchten. Und ich möchte diese Stunde mit einem Bibelwort unseres Herrn und Heilands beginnen, wo er gesagt hat, als auch er diesen Tag begehen durfte, als er sich taufen ließ durch Johannes, den Täufer, dort am Jordan, wo auch viel Wasser war. Da heißt es in Matthäus 3, Vers 15, also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Gibt er hier als Auftrag, als Antwort an Johannes, den Täufer, der ja nicht einsehen wollte, warum der Herr, der Heiland, der Sohn Gottes, auch diesen Schritt tun sollte, den der Mensch tun musste, um eben hier für das Reich Gottes vorbereitet zu werden. Lass es jetzt zu, denn also gebührt es uns. Er macht sich hier auch mit den Menschen einig. Er sagt, nicht gebührt es mir, sondern uns. Er stellt sich hier auf die Ebene des Menschen. Alle Gerechtigkeit Gottes, habe ich dazugefügt, die Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen. So soll es auch heute Morgen sein, dass diese Gerechtigkeit auch in unserem Leben erfüllt wird. Ich möchte eigentlich einen kleinen Rückblick halten, oder ich habe mir so Gedanken gemacht, wir wissen ja nicht, wievielte Taufe jetzt das ist, die wir in unserer über 25-jährigen Geschichte der Gemeinde hier in Taifingen halten. Und der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch an die erste Taufe, die noch in der Buchtalstraße in der Garage stattgefunden hat. Aber was doch auch immer wieder so schön ist, wenn man das sehen kann, das ist immer noch das gleiche Taufbecken. Okay. Also trotzdem, hat sich bewährt, es hat im Zahn der Zeit standgehalten und es ist immer noch das gleiche, ähnlich wie bei der Bundeslade. Sie zog auch von einer Stätte an die andere und so ist auch bei uns. Das ist jetzt schon der dritte Platz, den hier dieses Taufbecken einnehmen darf und auch heute Morgen wieder. Und wenn man so hochrechnet, so wenn man so sagt, dass wir ungefähr alle eineinhalb bis zwei Jahre eine Taufe durchführen, dann müsste es irgendwo zwischen 12 und 16 liegen, die 12. oder 16., die wir heute an diesem Tag halten dürfen. Ich möchte auch noch zu Beginn noch eine Bibelstelle lesen, die auch von dem Beginn dieser neutestamentlichen Praxis von der Taufe handelt. Und zwar, ich denke, dass ich es auch schon öfters an dieser Stelle gelesen habe, aber es ist doch immer wieder schön, diesen Zusammenhang zu sehen. Apostelgeschichte 2, nach dieser Predigt des Apostel Petrus, hier noch an die Juden, da sagt dann oder dann schließt dann hier diese Geschichte ab mit Vers 37 und sagt, als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder. Es ging ihnen durchs Herz und ich denke, das ist von Anbeginn her der Geschichte der Gemeinde das Gleiche. Das Wort Gottes, die Predigt, sie geht dem Zuhörer, so es seine Zeit ist, so er eben auf das Gehörte eingeht, so weiter hier das Reden des Herrn und Heilandes hören darf in seinem Leben. Es geht ihm durchs Herz und dann kommt ja dann der folgende Vers, wo dann gleich diese Antwort des Petrus kommt, was sollen wir tun? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Dann kommt die Taufe und das ist das Prinzip, das Gott immer wieder zeigt und aufzeigt in seinem Wort. Es kommt zuerst der Glaube, es geht zuerst durchs Herz des Wort Gottes. Es ist also von dem her ausgeschlossen, dass ein Kind, das noch nicht reden kann, noch nicht verstehen kann, dieses bezeugen kann, dass das Wort Gottes ihm durchs Herz gegangen ist, sondern nur wer ja in der Lage ist, eben vor dem Angesicht Gottes zu stehen und wer erkennt, Gott redet durch sein Wort zu mir, ihm geht es durchs Herz und dann kann er Buße tun, dann kann er sich bekehren und dann darf er im nächsten Schritt sich taufen lassen. Das bezeugt auch ihr, die ihr heute hier in unserer Mitte seid, hier vorne sitzt, vor Gott und dieser Versammlung, dass auch ihr zuerst das Wort Gottes hören durftet und dann Buße tun durftet und dann jetzt auch diesen Schritt, diesen Abschluss auch tun durft in der Taufe. Und so soll es auch heute Morgen sein, dass wir auch an erster Stelle wieder das Wort Gottes hören, bevor wir dann in den zweiten, in den nächsten Schritt, wieder übernächsten Schritt gehen mit der Taufe. Möchten wir noch dem Herrn danken für diese Stunde und dazu aufstehen. Herr, treuer Gott und Vater, wir danken dir jetzt für diesen Morgen, für diese Stunde, für diese Zeit, die wir hier in deiner Gemeinde sein dürfen. Ja, danke, dass wir auch diesen Ehrentag auch haben dürfen, dass wir wieder als Gemeinde, als Versammlung hier in dieser Stadt auch wieder eine Taufe durchführen dürfen und dass wir auch hier wieder uns an diesem ersten Tag der Woche versammeln dürfen, um auch wieder dein Wort zu verkündigen, dein Wort erschallen zu lassen von dieser Stätte aus. Und ja, danke, dass wir wissen dürfen, dass dieses dein Wort noch dieselbe Kraft hat, dass es auch heute Morgen nicht leer zurückkommt und dass es auch in dem Leben der Täuflinge zu dieser Wiedergeburt führen durfte, dass sie auch Buße tun durften und dass sie auch an dich glauben durften. Herr Jesus, der du vom Vater gekommen bist und den der Vater in diese Welt gesandt hat, als Ausdruck der Liebe zu uns Menschen. Und danke, dass wir auch heute wieder dein Wort auch hören dürfen. Segne auch den Karl Hermann. Und danke, dass wir auch heute wieder auch dieses Vorrecht haben dürfen, in Freiheit dein Wort zu verkündigen. Und danke, dass wir dieses Wort auch haben dürfen, als unseres Fußes Leuchte auf unserem Weg. Und dass wir auch darin auch diesen Gehorsamsschritt auch sehen dürfen und diesen Befehl sehen dürfen und davon hören dürfen, wie es zu Beginn der Gemeinde gewesen ist und wie es bis zum Ende der Gemeinde sein wird, dass Menschen sich taufen lassen, die an deinen Namen glauben, Herr Jesus. Dafür sei dir Dank. Amen.
Amen.
Amen. Darf ich den Karl Hermann, bitte.
Ich möchte unsere Bibelstelle lesen aus Apostelgeschichte 8, Vers 26 bis Vers 40. Das ist eine der ersten Taufen, die in der Apostelgeschichte berichtet wird. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach: Steh auf und wandre nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese ist einsam. Und er stand auf und machte sich auf den Weg. Und siehe, da war ein Äthiopier, ein Kämmerer und Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, welcher über ihren ganzen Schatz gesetzt war. Dieser war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Und nun kehrte er zurück und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Da sprach der Geist zu Philippus: Tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte ihn, den Propheten Jesaja, lesen. Und er sprach: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Schriftstelle aber, die er las, war diese: Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da wandte sich der Kämmerer an Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach: Siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Der ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog voll Freude seines Weges. Philippus aber wurde in Astot gefunden, er zog umher und verkündigte das Evangelium in allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Wir haben hier eine Begebenheit vom sogenannten Gottesfürchtigen. Es gab ja so drei Stufen, wenn jemand zum Judentum übertreten wollte. Das erste war, dass er sich zum Gott Israels hielt. Das waren die Gottesfürchtigen. Das war auch dieser Mann, der hier in Jerusalem zur Anbetung war. Das zweite war dann, dass er sich letztendlich als Proselyt gab. Das heißt, er wurde dann beschnitten und wurde mit einer dreifachen Taufe, Mikwe hat es geheißen, wurde getauft. Und dann war er im letzten Schritt, beziehungsweise der zweite war schon der letzte, war ein vollgültiger Jude. Und hier haben wir einen Jude genossen, einen gottesfürchtigen, jemand, der sich zum Gott Israel hielt. Und jetzt sehen wir hier etwas, das für mich sehr bedeutungsvoll ist. Und zwar, wenn wir Jeremia 29, Vers 11 lesen, und ich denke, das ist bei euch, ihr Täuflinge, auch passiert. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Jeremia 29, Vers 11 bis 14. Da sagt Gott: Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen, und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Bibel geht davon aus, dass Gott, so steht es in 1. Timotheus 2, Vers 4, jeden Menschen retten will. Und die Bibel sagt hier, wenn ein Mensch beginnt, Sehnsucht nach Gott zu haben, was natürlich auch eine Wirkung vom Heiligen Geist ist, wenn ein Mensch Sehnsucht nach Gott entwickelt, dann lässt Gott sich finden. Und ich denke, das ist für euch wichtig. Wir sind nicht hier heute Morgen, um eine Zeremonie abzuhalten. Wir sind nicht hier, um eine Tradition zu pflegen, sondern ihr habt das erlebt. Ihr hattet in eurem Leben die Stunde, wo der Heilige Geist in eurem Herz gewirkt hat, wo ihr selber erlebt habt, wo ihr wirklich Leute wart, die Gott gesucht haben. Und Gott hat sein Versprechen wahrgemacht. Er ließ sich finden. Und jetzt kommt eigentlich was Interessantes. Man sieht hier an diesem ganzen Text, wie Gott arbeitet an den Herzen der Menschen. Und zwar, es ist hier so, dass dieser Gottesfürchtige schon vorbereitet wurde. Er hatte Wort Gottes in den Händen. Er hatte hier so eine Schriftrolle vom Jesaja. Und das Interessante ist, er hatte sie sogar an der richtigen Stelle geöffnet. Das heißt, in der Regel, sagt die Bibel, ist das Wort Gottes der Same, so steht es in 1. Petrus 1, 23, der Same auch für die Wiedergeburt, durch die Gott letztendlich die Menschen zur Errettung führt. Und das ist bei diesem Kämmerer geschehen. Und irgendwann hat in eurem Herzen das Wort Gottes gewirkt. Es muss einfach klar sein, es ist nicht fromme, religiöse Art, wenn man sich zum Herr Jesus bekehrt, sondern da ist eine Vorgeschichte. Da ist ein Herz, das Gott sucht. Und da ist gleichzeitig das Wirken Gottes durch den Heiligen Geist vermittelt seines Wortes. Das Wort Gottes wirkt. Das Wort Gottes hat in euren Herzen gewirkt. Und hier kommt jetzt ein interessanter Aspekt in der ganzen Sache. Hier ist der Philippus. Wir wissen aus der Apostelgeschichte 21,8, dass er die Berufung des Evangelisten hatte. Und Gott hat sicher jedem von euch Täuflinge einen Philippus gesandt. Wer das war, weiß ich nicht, ist auch völlig egal. Aber Gott hat seine Werkzeuge. Er arbeitet, er wirkt. Und so ist auch hier mit dem Philippus. Er geht einfach zu dem Mann hin, nach dem ihn der Heilige Geist dazu auffordert und fragt ihn, ob hier verstanden wird, was er gerade liest. Und da kommt eine eindeutige Antwort: Nein, er versteht es nicht. Jetzt ist interessant, dass ausgerechnet diese Jesaja-Rolle bei einer Stelle aufgeschlagen wird, wo das Opfer Jesu eine Rolle spielt. Wisst ihr, das ist für mich so wichtig. Wiedergeburt, Bekehrung und Taufe ist ja nur ein öffentliches Zeugnis von diesem Akt, was ihr erlebt habt, hängt immer zentral mit der Person Jesu, mit seinem Opfer zusammen. Wir alle wären vollkommen verloren, wären Kandidaten für die Hölle, wenn ich Gott seinen Sohn gesandt hätte, um uns aus diesem Elend herauszureißen, um stellvertretend sein Blut für uns zu vergießen, dieses vollkommene Opfer zu bringen, dass er sich wie ein Schaf zur Schlachtung führen ließ. Man sieht also, Gott bereitet alles vor. Gott hat irgendwann bei euch die Herzen vorbereitet. Irgendwann hat euch das Wort Gottes getroffen und irgendwann war es klar, um was es geht. Es geht darum, dass ihr durch dieses vollkommene Opfer Jesu gerettet werdet. Es gibt keinen anderen Weg für uns alle, kein Weg gerettet zu werden, kein Weg in den Himmel zu kommen als Jesus allein. Und er hat es getan, indem er dieses vollkommene Opfer brachte. Und es ist interessant, Vers 35, wo es dann ganz einfach heißt: Er verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Das ist eigentlich eine ganz, ganz einfache Botschaft. Man sieht es dann später, als in der Apostelgeschichte 10 die Heiden evangelisiert werden, die Römer. Und da sieht man, ich lese nur ein paar Eckpfeiler draus. In Vers 36 sagt die Bibel, das Wort, das er den Kindern Israel gesandt hat, indem er Frieden verkündigen ließ durch Jesus Christus, welcher Herr über alle ist. Also er sagt hier, es gibt nur Frieden mit Gott durch den Herr Jesus. Das ist aber nicht nur ein Nehmen, sondern das ist gleichzeitig ein Unterwerfen. Er sagt nämlich, er ist der Herr. Wisst ihr, das ist mir so wichtig, dass das für euch auch heute klar ist. Ihr habt die Vergebung der Sünde empfangen, sonst wäret ihr nicht hier. Ihr habt dieses vollkommene Opfer erlebt. Ihr habt es erlebt, was hier geschrieben steht, dass ihr Frieden mit Gott habt. Aber gleichzeitig, sagt die Bibel, ist es auch Unterwerfung. Ihr habt jetzt einen Herrn. Ihr seid keine autonome Personen mehr. Wenn ein Mensch sich zum Herrn Jesus bekehrt, dann ist er ein Sklave Jesu Christi. Er bekommt die Erlösung geschenkweise, aber gleichzeitig ist er ein Sklave. Das ist für euch wichtig. Ihr seid Sklaven. Wenn ihr nachher ins Taufwasser geht, dann bezeugt ihr uns, dass ihr Gott in diesem allem Recht gibt. Das heißt, ihr macht praktisch ein öffentliches Versprechen über diese Dinge. Und das ist ein zentraler Punkt. Das nächste, was die Bibel hier ganz klar lehrt, in Vers 38, wo die Bibel sagt, dass er die praktisch befreite und heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Das heißt, jeder Mensch ist, ob er es merkt oder nicht, wenn er nicht wiedergeboren ist, wenn er kein Gotteskind ist, ob der religiös ist, ob er fromm ist oder gottlos, spielt keine Rolle. Er ist in den Klauen des Teufels. Und in dem Moment, wie ein Mensch zur Bekehrung kommt, Wiedergeburt erlebt, in dem Moment, wie der Heilige Geist dieses Werk in den Herzen tun kann, dann kommt man aus der Klaue des Teufels heraus. Dann ist die Macht des Teufels gebrochen. Das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, wie sehr ihr Anfechtung hattet. Bei uns war es ein bisschen durcheinander. Aber es ist immer ein großer Schritt, wenn man öffentlich bezeugt, dass der Herr Jesus das für mich getan hat, dass man aus dem Machtbereich des Teufels herauskommt. Wisst ihr, von daher ist es klar. Ihr geht ab dem Zeitpunkt dem Teufel aus dem Weg. Ihr geht der Sünde aus dem Weg. Ihr wollt mit dem nichts mehr zu tun haben. Der Teufel hat auch keine Macht über euch, solange ihr euch an den Herr Jesus haltet. Solange ihr im Geiste wandelt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, der Teufel hat hier keine Macht mehr. Und die Bibel sagt dann relativ einfach in Vers 43, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt. Das ist der zentrale Punkt. Wir würden euch nicht taufen, wenn wir nicht euer Zeugnis kennen würden und nicht überzeugt wären, dass jeder von euch Vergebung der Sünde empfangen hat. Dass ihr wieder geboren seid, dass ihr Gottes Kinder seid. Man macht keine Taufe, dass man viele Täuflinge hat, sondern man tauft nur die Leute, die wirklich wiedergeboren sind, die bezeugen können, wir sind Gottes Kinder. Das ist bei euch der Fall, da bin ich sehr dankbar. Aber jetzt ist halt die Frage auch, warum dann Taufe? Ich sage es ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Es ist so, Gott hat es verordnet, es ist ein Befehl. Gott wollte es so. Gott wollte, dass die Menschen in dieser Form bezeuget, dass sie gerettet sind. Und in Lukas 7, 29, wo eine Vorläufertaufe beschrieben wird, dort heißt es, das ganze Volk, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott Recht, indem sie sich taufen ließen mit der Taufe des Johannes. Das heißt, Taufe ist eine Form von Gott Recht geben. Wisst ihr, ihr geht praktisch hin und sagt, ich gebe Gott Recht, dass ich völlig verloren war. Ihr sagt praktisch, ich gebe Gott Recht, dass ich selber nichts tun konnte, um mich zu retten. Ihr gebt Gott Recht, dass ihr zu Recht Kandidat der Hölle wart. Ihr gebt Gott Recht, dass nur der Herr Jesus euch retten konnte. Ihr gebt Gott Recht, dass nur das Blut Jesu eure Sünde abwaschen kann. Ihr gebt Gott in allem Recht. Und ihr bezeugt uns dann auch mit dieser Taufe, dass ihr den entscheidenden Schritt, das zu empfangen, getan habt, dass ihr nämlich Buße getan habt und im Glaube diese Erlösung angenommen habt. Und dann sagt die Bibel, dann, so wie es in Apostelgeschichte 10 auch ist, dann habt ihr den Heiligen Geist empfangen, dann seid ihr Gottes Kinder. Das heißt, ihr gebt Gott Recht. Ihr gebt Gott Recht, dass ihr nur durch Jesu Blut gerettet seid, sonst durch nichts. Ich kann mich nicht viel erinnern. Meine Erinnerung als Kind geht bis zum 5. Lebensjahr, wenn ich es richtig mich erinnern kann. Aber dort habe ich 2, 3 zentrale Dinge, die mir nicht mehr aus dem Kopf gingen. Man hat mit mir immer ein kleines Kindergebet gebetet. Dabei finde ich, ist es gar kein Kindergebet. Es hieß Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich werde in den Himmel eingehen. Wisst ihr, das ist das Zentrale. Mehr braucht man gar nicht. In dem Moment, wie das ein Mensch begreift, dass er nur durch Jesu Blut gerettet wird, dann ist es geschehen. Dann kommt er zum Glauben. Und jetzt sagt die Bibel, da ist etwas passiert. Wisst ihr, in dem Moment, wie ihr euch bekehrt habt, da ist mir aufgeregt, das ist ja ein Lebenskampf. Jeder hat einen anderen Lebenskampf, wir haben deshalb eure Zeugnisse gesehen. Beim einen geht es abrupt, beim anderen geht es langsam, der eine braucht Jahre, kann den genauen Zeitpunkt der Wiedergeburt nicht angeben. Beim anderen bricht es einfach hervor, dass er sagen kann, bis auf die Sekunde, wo die Wiedergeburt war. Ich habe es zumindest so weit gebracht, dass ich den Tag weiß, aber dann habe ich auch lang drumherum geschlichen, bis ich es genau wusste. Aber spielt keine Rolle, sondern Tatsache ist, dass es geschehen ist. Und jetzt kommt was Wichtiges, was ihr uns hier bezeugt. Ihr bezeugt uns hier etwas und ich denke, dass drum Gott auch das Zeichen gegeben hat, was letztendlich nicht sichtbar ist. Als ihr gerettet wurdet, ist bei euch innerlich etwas passiert, das man nicht fühlt, das man nicht sieht. Die Bibel sagt in 1. Korinther 12, 13, wir sind alle in einem Geist zu einem Leib getauft. Das heißt, in der Sekunde, wo ihr der Herr Jesus aufgenommen habt als Erlöser, passierte etwas. Der Jesus hat euch gerettet, er hat euch die Sünden vergeben, das Blut Jesu hat eure Sünder abgewaschen. Derselbe Sekunde wurdet ihr durch den Heiligen Geist in den Leib Christi hineingetauft. Ihr wurdet da das erste Mal mit dem Heiligen Geist überflutet. Und man fühlt es nicht, sondern das ist eine Tatsache. Ihr sitzt oder nachher steht ihr vor uns, so wie ein normaler Mensch hier drinnen auch ist, gerettet oder nicht gerettet, ihr seid trocken. Das ist die Bildersprache der Taufe. Die Taufe ist ein Bild auf die Errettung. Die Bibel sagt, der Antitypon, ein Gegenbild. Das heißt, so wie ihr jetzt in trockenen Kleidern hier steht, so seid ihr gewesen, wie die anderen Menschen. Kein Unterschied, vollkommen vom Heiligen Geist, von Gott her entfernt. Ihr wart Feinde Gottes, ihr wart keine Kinder der Verheißung, sagt die Bibel. Und dann kam das Entscheidende, ihr habt da Jesus gefunden. Und nachher wird der Andreas euch im Taufwasser fragen, ob ihr von ganzem Herzen an den Herr Jesus glaubt. Und ihr werdet, so wie ihr es uns schon Mittwoch bezeugt habt, werdet ihr ja bezeugen, ja, ich tue es. Ihr sagt ja. Das ist der entscheidende Punkt gewesen. Als der Heilige Geist euch überführte von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, als der Heilige Geist euch das vollkommene Opfer Jesu anbot, als Gott zu seinem Sohn zog, habt ihr ja gesagt. Und ihr bezeugt uns hier in der Taufe nochmals. Ich war ein Sünder wie jeder andere. Ich war vollkommen trocken. Ich hatte mit Gott nichts zu tun. Ich habe ja gesagt von ganzem Herzen. Und dann wird der Andreas euch unter Wasser tauchen. Und dann seid ihr plötzlich völlig nass. Und die Bibel sagt, das ist genau das, was innerlich passiert ist. Wenn ihr die Täuflinge nachher seht, völlig nass, von Kopf bis Fuß, genau dasselbe passiert bei ihrer Wiedergeburt, ohne dass man es merkt, weil das innerlich geschieht. Da wird der innere Mensch vollkommen vom Heiligen Geist überflutet und der Mensch wird gedrängt mit dem Heiligen Geist und er wird praktisch in den Leib Christi hineingefügt. Und ihr bezeugt uns das und jetzt kommt ihr raus und seid nass, ihr seid völlig anders. Und das ist das, was die Bibel sagt, jetzt beginnt ein neues Leben. Sobald man wiedergeboren ist, beginnt ein neues Leben. Man sondert sich von der Welt ab, man sondert sich von der Sünde ab, man sondert sich von den falschen christlichen Lehren und Gruppen ab, man beginnt ein Leben in der Nachfolge Jesu. Und das ist das, was er uns hier bezeugt. Was mir jetzt noch ganz wichtig ist, es gibt biblisch gesehen keine Tauffrage, sondern die Bibel ist einfach in Matthäus 28, das ist der Taufbefehl an die Heiden, an die Heidenvölker, da sagt die Bibel, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, da steht im Griechischen Ethne, das sind die Heidenvölker. Also macht zu Jüngern alle Heidenvölker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Also drei einfache Schritte, die Bibel sagt, man soll die Menschen evangelisieren. Das nächste, was die Bibel sagt, dann tauft sie und dann lehrt sie, biblische Lehre. Und das, was heute geschieht, ihr seid ganz einfach gehorsam. Ihr gehorcht einem Befehl. Ist ein Befehl Jesu. Wisst ihr, wenn jemand in unserer Mitte ist, der mit der Taufe noch zweifelt oder rumspielt oder nicht sicher ist, egal wer du bist, du musst dir bewusst sein, die Taufe ist ein Befehl Jesu. Das ist keine theologische Streitfrage. Das ist keine Ansichtssache, das ist keine Erkenntnissache, sondern das ist ein absoluter Befehl Jesu Christi, dass jemand, der das Heil empfangen hat, dass er gerettet wird. In Apostelgeschichte 10, wir haben ja vorher Teile daraus gelesen von dieser Predigt des Petrus, wo die Leute dann der Heilige Geist empfangen haben, da sagt er in Vers 47, kann auch jemand diesen das Wasser verwehren, dass sie nicht getauft werden sollten, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie wir? Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen des Herrn. Im Namen des Herrn heißt immer im Auftrag Jesu. Das heißt, der Jesus selber hat befohlen, Gläubige zu taufen, nur Gläubige. Gleichzeitig haben die Apostel diesen Befehl aufgegriffen und befahlen Menschen, die gläubig wurden, dass sie getauft werden sollten. Wir haben vorher eine interessante Stelle gelesen in Apostelgeschichte 8, 36. Das ist nochmal wichtig, wo es heißt, wer darf getauft werden? Der Kämmerer kommt ja zum Glauben an den Herr Jesus, erlebt hier wohl seine Rettung. Und dann ist die Frage, ja, wer darf jetzt getauft werden? Darf ich getauft werden? Und da gibt die Bibel eine ganz einfache Bedingung, und die ist so einfach, die heißt, so du von ganzem Herzen glaubst. Wir können euch nur taufen, weil ihr Erwachsene seid. Wir können euch nur taufen, weil ihr im vollen Bewusstsein als eine echte, eigene Herzensentscheidung der Herr Jesus aufgenommen habt. Nur wer von ganzem Herzen glaubt, darf getauft werden. Und damit haben wir eigentlich was ganz Einfaches. Man braucht ja nicht spitzfindig zu denken, sondern das kann ein Kind verstehen. Wenn nur erlaubt ist, jemand mit der Taufe, mit der biblischen Taufe zu taufen, dann ist es auch eindeutig, wenn der gläubig sein muss, dass die Folge davon ist, dass man Leute, die nicht glauben oder Menschen, die nicht erwachsen, nicht mündig sind, auch nicht taufen darf. Das heißt, die Kindertaufe ist biblisch gesehen verboten. Da gibt es keine Diskussion. Die Bibel verbietet die Kindertaufe absolut. Und sie gebietet genauso eindeutig, dass wenn ein Mensch zur Wiedergeburt durchbricht, wenn ein Mensch gerettet wird, das ist bei euch passiert, dass er dann sich taufen lassen soll, ist ein Befehl. Ein eindeutiger Befehl unseres Herrn Jesus Christus. Jetzt können wir natürlich sagen, ich bin als Kind getauft. Ja, ich bin auch als Kind getauft. In Apostelgeschichte 19, 1 bis 6 sind die Jünger des Johannes des Täufers. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Da als er einige Jünger fand, sprach er zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie aber antworteten ihm, wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Der sprach zu ihnen, worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber erwiderten, auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus, Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihnen kommt. Das heißt, an den Christus Jesus, also der Messias. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und dann kommt der Heilige Geist über sie. Das ist hochinteressant. Die Bibel sagt hier ganz klar, egal mit was für einer, Anführungszeichen, Taufe du getauft bist, was bei dir passiert ist, bevor du den Heiligen Geist empfangen hast, es ist ungültig. Meine Kindertaufe 8 Tage nach meiner Geburt ist ungültig gewesen. Darum habe ich mich als Erwachsener taufen lassen. Wenn einer von euch als Kind getauft ist, was ich nicht weiß, aber wenn jemand von euch als Kind getauft ist, sei sicher, es war keine biblische Taufe. Es war nicht legitim. Sie gilt weder vor Gott noch vor Menschen. Sie mag vor verirrten Institutionen gelten, aber vor Gott gilt sie nicht. Sondern ihr werdet heute das erste Mal getauft. Ihr seid in dem Sinne letztendlich gar keine Wiedertäufer, sondern ihr seid direkt Täufer. Ihr werdet direkt getauft, weil eure Kindertaufe ist null und nichtig. Ist biblisch gesehen weder erlaubt noch von Gott her gegeben. In Apostelgeschichte 16, 30 bis 33 sieht man etwas. Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Es waren nur Menschen, die Glaube konnten. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht, wusch ihnen die Striemen ab und ließ sich auf der Stelle taufen, er und all die Seinen. Das heißt, die Taufe ist eine biblische Selbstverständlichkeit. Wir können das nur nicht tun, weil wir hier in einer westlichen Welt sind. Das heißt, wir müssen einmal oder alle anderthalb Jahre eine Taufe ansetzen. Wir können nicht einfach bei dieser Witterung an den Fluss rausgehen. Manche könnten das, manche eben nicht. Sondern die Bibel sagt ganz klar, nach der erfolgten Wiedergeburt, da muss ich nur sicher sein, kann ich getauft werden. Wisst ihr, und wir taufen euch auf euer Bekenntnis. Es heißt, ich bin heute nicht für euch verantwortlich. Das ist tröstlich. Sondern ihr seid für euch selber verantwortlich. Ihr habt uns bezeugt, dass ihr gerettet, dass ihr Gotteskinder seid. Und das ist eine Sache zwischen Gott und euch. Ich habe schon Mittwoch gesagt, wir sind nur Gehilfen. Wir stellen nur das Taufbecken zur Verfügung. Wir erklären nur biblisch, was Taufe ist. Wir stellen jemanden, der tauft und der das Evangelium nachher nochmals erklärt. Aber verantwortlich seid ihr selber. Das ist eine Sache zwischen euch und Gott. Ihr seid heute gehorsam. Und bezeugt uns, dass ihr genauso, wie hier ihr unter Wasser getaucht wurdet, dass ihr so in den Heiligen Geist hineingetaucht wurdet, dass ihr in den Leib Christi eingefügt wurdet, dass ihr Gottes Kinder seid. Ich sag's in anderen Worten, dass ihr echt seid. In Markus 16, 15 sieht man nochmals, dass nicht die Taufe mich rettet. Die Taufe rettet euch nicht. Es ist nur ein Bild der Errettung, aber es ist ein Gehorsamsschritt. Gerettet werdet ihr durch Jesu Blut. Und das, was innerlich bei euch geschah, ist auch das, was in Römer 6 beschrieben steht, das wird für euch hier jetzt öffentlich bekannt. Aber ich möchte das nicht niedrig ansetzen. Ist ihr? Wenn ihr hierher steht und sagt, wir bezeugen alles, was die Bibel sagt, dem stimmen wir allem zu, dass ich mit Christus begraben bin bei der Wiedergeburt, mit Christus auferstanden bin, dass ich ein neues Leben empfangen habe, dass ich in mein neues Leben wandle, damit legt ihr ein hier großes Versprechen ab und darf ich es mal so deutlich sagen, dass schon viele gebrochen haben. Viele Täuflinge haben das hinterher gebrochen. Ihr bezeugt hier vor Gott und Menschen, dass ihr wiedergeboren seid, dass ihr Gottes Kinder seid und dass ihr alles, was Gott über die Wiedergeburt, über die Taufe, über das geistliche Leben sagt, dass er es uneingeschränkt von ganzem Herzen bejaht. Ihr stimmt dem zu. Das heißt, ihr bezeugt auch, dass ihr jetzt nicht mehr der Weg dieser Welt geht, nicht mehr der Weg der Sünde, nicht mehr der Weg des Kompromisses, sondern dass ihr von ganzem Herzen Herr Jesus nachfolgt. Wenn ihr versagt, sagt die Bibel, und ihr eure Sünde mal Jesus bekennt, dann löscht das Blut eure Sünden. Also kein Perfektionismus. Aber ihr gebt hier einen Willensentschluss. Ihr wollt von ganzem Herzen dem Herr Jesus dienen, koste es, was es wolle. Ihr wollt den Weg des Evangeliums gehen. Wisst ihr, das heißt natürlich auch, dass man Teil seines Privatlebens opfert, dass man es aufgibt, dass man sich dem Herr Jesus zur Verfügung stellt. Wir leben vernünftig in dieser Welt, das ist gar keine Frage. Ihr müsst euren Beruf ausüben, ihr müsst in dem Fall in der Familie, ihr müsst überall euren Mann stehen. Aber drüber steht immer eines, ihr dient dem Herrn. Das heißt, euer Leben ist jetzt dem Herrn Jesus geweiht. Und von daher haben wir hier eine Handlung, die nicht sakramental, ich möchte es betonen, es ist normales Wasser. Da wurde nicht drüber gebetet. Es gibt keinen sakramentalen Effekt, sondern es ist nur euer Zeugnis. Nur in Anführungszeichen. Ein heiliges Zeugnis, in dem ihr das von Gott verordnete Mittel anwendet, um dieser versammelten Gemeinde zu zeigen, was innerlich bei euch passiert ist. Indem ihr hier steht, wenn der Andreas euch fragt und ihr Ja sagt, gebt ihr Gott in allem Recht. Ihr gebt Recht, dass ihr mit Christus gekreuzigt seid. Ihr gebt Gott Recht, dass ihr kein Eigenleben mehr habt. Ihr gebt Gott Recht, dass ihr jetzt dem Lamme folgt, wohin es geht. Wisst ihr, von der ersten Taufe gewaltig. Aber wie könnte jemand, der wiedergeboren ist, der Gotteskind ist, der das Heil erlebt hat, anders reagieren? Von daher freue ich mich für euch und bete auch für euch und wünsche, dass ihr das, was er nachher tut, wirklich, also euer Bekenntnis, euer Ja von ganzem Herzen tut. Und Ich denke einfach, wir sollten es jetzt auch tun. Amen.
Gut. Dann als erstes steigt unser Andreas Würfel, in das Taufbecken, der, wie gesagt, diese Handlung durchführt, der Taufe, des Untertauchens. Gut, als erstes, wir taufen hier nach der Reihenfolge, so wie sie hier vorne Platz genommen haben, also so wie wir sie platziert haben hier vorne, das zuerst die Schwestern und dann die Brüder. Gut, und als erstes darf ich die Rebecca mit sich nach vorne bitten. Ich werde immer kurz noch ein paar Sätze zu ihrem Zeugnis vom Mittwoch und auch vom schriftlichen Zeugnis zuvor sagen, vor denn die Taufe durchgeführt wird, um auch hier nochmal dem einen oder anderen auch sie als Person und für ihren geistlichen Werdegang zu sagen. Sie stammt aus, oder sie wohnen mit ihrer Familie, mit Hans und Anja Metzig in Geisingen, und sie fahren dann auch immer sonntags hierher in die Gemeinde, und das durfte sie schon mitmachen oder miterleben, als sich die Eltern eben unserer Gemeinde angeschlossen haben. Da war sie 8 Jahre alt und ging dann auch regelmäßig in die Kinderstunde, in die Sonntagsschule, auch auf dem Jungscharlager war sie, so es möglich war, immer dabei, und dann später dann auch im Teenagerkreis, wo sie auch viele Freunde finden durfte. Sie hat geschrieben, dass sie eigentlich behütet aufgewachsen ist, was ja eben dann aus dem christlichen Elternhaus her gesehen normal ist. Und von dem her ist es aber immer wieder schwierig für diese jungen Menschen, dass sie eben kein besonderes Schlüsselerlebnis, wie sie auch geschrieben hat, sich vorstellen kann, wo sie sich jetzt direkt bekehrt haben soll. In einem Tag oder in einer Stunde kann sie nicht. Aber durch ihren Wandel, eben, wo sie eben auch in der Welt eben sich zu Jesus bekennt hat, hat sie aber auch miterlebt, dass es schwierig ist, sich für diese Überzeugung, für diesen Glauben einzusetzen, und wurde dann auch oft ausgegrenzt und auch in Versuchung geführt und hat dann auch, so wie sie auch geschrieben hat, standhalten dürfen. Und ich möchte noch ein Zitat aus ihrem Zeugnis lesen. Ich möchte nicht nur mit einem Fuß im Reich Gottes stehen, sondern sie möchte eben mit Jesus gehen, und zwar von ganzem Herzen, und auch heute bei der Taufe dieses bekennen. Gut.
Und es ist wunderbar, dass du diesen Schritt tust und diesen gehorsamen Schritt tust, und ich freue mich auch, das tun zu dürfen, darf ich auch mal hier erwähnen. Und ich freue mich besonders auch, was mich gefreut hat an deinem Zeugnis, mich persönlich, war, dass du selbstständig angefangen hast, die Bibel zu lesen, dass Gott dich persönlich angesprochen hat. Und so geht es einem jeden Menschen, der die Bibel mit offenem Herzen liest, den wird Gott auch ansprechen. Und dann hattest du noch gesagt, dass du auch immer den Menschen auch gefallen wolltest. Und nun darfst du diesem Herrn gehören und darfst ihm gefallen. Und das ist weit, weit mehr, viel, viel mehr wert, als wenn man den Menschen gefällt. Und so frage ich dich, glaubst du von ganzem Herzen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und dein Erlöser?
Ja, von ganzem Herzen.
So taufe ich dich in dem Namen Jesu auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Gut, die dann frisch getauft, sie gehen dann runter zum Umziehen, und wer also doch bei den einen oder anderen noch zuschauen möchte, der kann auch hier bleiben, das haben wir ja auch am Mittwoch gesagt, also es ist jetzt nicht unbedingt so, dass man gleich runter müsste, wobei es nein, vom Wasser her schwierig ist, weil dann der Boden langsam aufquillt, Parkett, sind jetzt schon große Risse drin, also es ist nicht spurlos auch an diesem Gebäude vorbeigegangen, diese Sache. Als nächstes kommt unsere Schwester Jasmin Greb dran. Sie stammt ja aus der Familie von Morena und Hartmut Greb, die in der Nähe von Fulda wohnen. Also im Hessischen ist doch auch immer ein sehr weiter Weg, wenn sie zu uns in die Gemeinde kommen. Sie waren jetzt auch am Mittwoch nicht da, aber wir haben auch ein sehr langes schriftliches Zeugnis von Ihnen beiden, von ihr und ihrer Schwester. Und ich möchte hier also noch kurz draus stichpunktartig zitieren. Und zwar, sie hat sich schon relativ früh, schon 2004, bekehren dürfen. Und sie hat auch beschrieben, dass sie eher ein Mensch ist, der ja vom Verstand, von der Vernunft her gelenkt ist, eher ein Vernunftmensch. Und so hat sie dann doch auch diesen Satz, auch dieses Bibelzitat schreiben dürfen. Ich denke, das ist ein großes Bekenntnis, das ein Mensch dann erreichen darf, wenn er auch oft, wie gesagt, nur das glaubt, was er sieht. Sie hat auch geschrieben, selig sind, die nicht sehen und doch glauben, das, was Jesus im Johannesevangelium gesagt hat. Sie hat in ihrer Kindheit oder in dieser Zeit, wo sie sich mit Gott beschäftigt hat, Jesus unser Schicksal gelesen, das Buch, das ja viele von uns kennen und das ja auch eben zum Segen werden durfte. Und das andere Buch, dieses Buch von Gotthold Beck über seine Tochter und wenn du schon mit 20 stirbst, ist, denke ich, auch ein bekanntes Buch und ein lesenswertes Buch, auch besonders für junge Menschen, wenn sie überlegen, wie soll mein Leben aussehen, wie soll mein Leben einmal von der Sicht der Ewigkeit her bestimmt sein. Und sie waren dann auch unregelmäßig dann auch hier in, als Familie in Albstadt beim Gottesdienst zu Gast und hier durfte sie auch eben durch die Predigt aber auch angesprochen werden vom Wort Gottes. Und sie hat dann erkannt, dass einmal die Gnadenzeit vorbei ist und sie hat sich dann entschieden und möchte nun eben auch durch die Taufe, so wie sie gesagt hat, kein heimlicher Jünger mehr sein. Ich denke, so ähnlich wie Nikodemus, der des Nachts zu Jesus kam, sondern einer, der öffentlich bekennt, dass er ihm nachfolgt und umso mehr auch dieses in der Taufe bezeugt.
Genau, und das ist ein wunderbarer Schritt, ein Gehorsamschritt. Auf Gehorsam folgt immer Segen. Das ist eine Regel im Reich Gottes. Und ich kann mich noch gut erinnern, letztes Jahr, als wir dieses Gespräch geführt hatten. Sie hat geschrieben in ihrem Zeugnis, dass sie Gott all ihren Kummer und ihre Fragen alles dahin geweint hat. Und unser großer Herr, was hat er gemacht? Er hat ihre Tränen in Freudentränen verwandelt. Das hat sie geschrieben, dass sie noch nie Freudentränen hatte. Aber dann, als sie sich gewiss wurde, dass Jesus ihr Retter ist, hatte sie Freudentränen und das ist wunderbar. Und so darf auch ich dich fragen, liebe Jasmin, glaubst du von ganzem Herzen, dass Jesus Christus dein Retter ist, der Sohn Gottes, dein Erlöser?
Ja, ich glaube es von ganzem Herzen.
So taufe ich dich in dem Namen Jesu, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wie der Karl Hermann vorher gesagt hat, vorher waren wir trocken und dann sind wir ganz nass.
Und als nächstes darf Ihre Schwester, die Janika Greb, in das Taufwasser steigen. Ich möchte auch kurz aus Ihrem Zeugnis berichten, das ja wieder ganz anders ist, wie vielleicht bei Ihrer Schwester. Sie hat sich erst im Sommer letztes Jahr bekehren dürfen. Sie ist seit dieser Zeit in Ludwigsburg in Ausbildung bei Stuttgart und zu Hause, eben, wie gesagt, kommt sie auch aus dem christlichen Elternhaus und hat auch hier eben auch von Beginn an das Wort Gottes gehört und doch auch erkennen dürfen, dass Gott ein Gott des Gerichts ist, der eben möchte, dass wir nicht ohne ihn sterben, ohne mit ihm versöhnt zu sein. Sie hat auch hier eine gewisse Gottesfurcht dann gehabt und auch eine gewisse Sehnsucht, immer wieder nach Albstadt zu kommen. Wenn sie hier hergefahren sind, hat sie sich immer sehr gefreut. Und so war es eben auch in diesem Juli letzten Jahres, als sie bei uns hier waren, wo dann mittags der Seniorenmittag auch war. Und es war mit ihr entscheidender Tag in ihrem Leben. Der Herr hat auch hier eben besonders in ihr Gewissen geredet, auch durch die Gespräche mit anderen Schwestern. Die eine Schwester hat sie gefragt, bist du bekehrt? Und diese Frage hat sie doch sehr erschüttert, dass sie noch eben an diesem Tag und eben auch in dieser Nacht, als sie wieder nach Hause gefahren ist, nach Ludwigsburg, ihre Knie eben gebeugt hat, zuvor mit ihrer Mutter noch telefoniert hat, auch sie nochmal um Rat und Beistand gebeten hat. Und nun möchte sie eben hier und heute in der Taufe bekennen, dass der Herr ihr Erretter und ihr Erlöser geworden ist.
Ja. Und sie hatte Schon als Kind hatte sie Angst vor der Hölle. Die Wirklichkeit der Hölle ist nicht eine theologische Erfindung, sondern der Herr Jesus hat uns selbst gesagt und er ist der Einzige, der über diese Dinge auch wirklich Bescheid weiß. Und als du hier warst am Seniorenmittag, hattest du eine Sehnsucht und hast gewusst, und so ging es mir auch, als ich in die Gemeinde kam, du hattest gewusst, ich gehöre nicht dazu. Die haben was, was ich nicht habe. Und dann in dieser Nacht ging es dann darum, sie hat auch dann geschrieben, wo sie in Ludwigsburg war und angefangen hat, dort ihre Ausbildung zu machen, hatte sie äußerlich eigentlich alles. Und es ging äußerlich eigentlich alles gut. Aber innerlich war es leer. Und nun darf ich dich heute fragen, liebe Janika, glaubst du von ganzem Herzen, dass der Herr Jesus der von Gott gesandte Erlöser ist und dein persönlicher Erretter?
Ja, von ganzem Herzen.
So taufe ich dich in dem Namen Jesu auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Gut, dann darf sich unsere Schwester Ruth Eckstein bereit machen. Sie kommt aus Dotternhausen. Sie hat geschrieben, dass sie von Kindheit her katholisch aufgewachsen ist. Sie hat schon lange dann auch in Absprache mit ihrem Mann den Schritt getan, aus dieser Kirche auszutreten. Ich denke, es waren schon über 20 Jahre und sie ist heute froh darüber, dass sie eben nicht diesen Schritt noch tun musste. Auch denke ich, ist auch immer schwierig, je älter man wird, je schwieriger ist es, diese Ketten oder diese Bande abzuschneiden. Auch gerade auch, wenn man in einem relativ kleineren Dorf lebt. Die Bekehrung, sie war nicht alltäglich, aber wir sehen auch hier die Hand Gottes, wie er Menschen benutzen kann, um Menschen mit dem Evangelium zu konfrontieren. Und zwar ist es auch eine Sache, die vielleicht vor 10 Jahren noch nicht so hätte geschehen können, durch einen Kauf über die Internetplattform eBay. Im Jahr 2007 kam es zu einer Anfrage, weil der Verkäufer nicht rechtzeitig geliefert hat, dass es zu Weihnachten da sein sollte. Dieser Verkäufer hat sich dann entschuldigt und hat viele Bibelverse in diese Entschuldigung mit eingebaut oder angehängt. Und er hat dann auch öfters dann noch mit ihr über diese Kommunikationswege kommuniziert. Und es ist dann sogar so, dass dieser Verkäufer ein gläubig gewordener Türke war. Also auch eine Sache, die nicht unbedingt alltäglich ist. Und einmal hat er dann auch ein Übergabegebet ihr mitgeschickt. Und so hat sie doch durch mit dem Glauben sehr stark konfrontiert worden und hat diese Worte dann doch sehr auch zu Herzen genommen, die sie hier lesen durfte und dieses Zeugnis dieses Menschen, der zum lebendigen Glauben gekommen ist. Ihr Mann hat es eher mit Unverständnis quittiert und sie wurde dann durch eine Kollegin, die auch in unsere Gemeinde kommt, auf unsere Gemeinde aufmerksam. Sie kam dann auch mit zur Bibelstunde und dann auch öfters mal zum Mahl, ging dann auch von der Strecke her, weil es näher war, dann auch zeitlang nach Weißstetten. Und es ist da immer eine Sache, wie man hier mit Weisheit vorgeht, auch in Bezug auf den ungläubigen Teil der Ehe und so. Ist es doch auch so, dass sie immer mehr durch sich uns anschließen kann und eben auch heute diesen letzten Schritt auch dieses Glaubenslebens von der göttlichen, von der Gehorsamseite tun kann, indem sie sich taufen lassen möchte.
Ja. Gell, liebe Ruth, wenn man sich bekehrt, dann denkt vielleicht der Mann, so hast du es ja auch gesagt, jetzt ist sie völlig übergeschnappt. Und so denken die meisten Außenstehenden, sie können jetzt nicht einordnen, was passiert ist, wenn man sich bekehrt, wenn man wirklich eine andere Sichtweise hat, ein anderes Leben führt. Und viele denken, man ist Gehirngewäscht oder man ist ihre Sekte. Aber es ist göttliches Licht, deine Seele gedrungen. Und dann darf auch ich dich fragen, denn du hast gesagt beim Zeugnis, wer mich kennt, der weiß, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Und so machst du es auch richtig heute. Du gehst diesen Gehorsamschritt der Taufe und so darf ich dich fragen, glaubst du von ganzem Herzen, dass der Herr Jesus, der Sohn Gottes, dein Erlöser ist?
Ja, von ganzem Herzen.
So taufe ich dich in dem Namen Jesu auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Gut, dann kommt noch eine Schwester, ein weiblicher Taufkandidat. Das ist die Sabrina Aster aus Balingen. Sie ist befreundet mit unserem Samuel Zarkowatzki und sie haben auch vor, sich in nächster Zeit auch das Jawort zu geben und gemeinsam dem Herrn nachfolgen. Und sie kommt aus einem evangelischen Elternhaus und als kleines Kind hat sie sich schon viele Gedanken über Jesus und Gott gemacht, aber keine befriedigende Antwort gefunden. Sie hat dann auch geschrieben, warum gibt es Menschen, warum gibt es diese wunderbare Tierwelt, diese Pflanzen. Ich wurde dann erinnert an das, was Paulus eben gesagt hat in Römer 1, dass wir Gott auch erkennen, sein unsichtbares Wesen erkennen können, durch Nachdenken, indem wir eben die Schöpfung betrachten, wie durch alles wunderbar, wie durch alles harmonisch, wie das alles von der Farbe her und so schön geschaffen ist. Dann kam auch in ihrem Leben ein Schicksalsschlag, so wie auch bei vielen anderen, die gläubig werden, es doch immer wieder durch Tiefen auch geht, nämlich der Tod ihres Vaters durch einen Herzinfarkt, als sie 18 Jahre alt war und dann auch die ganze Familie doch sehr überfordert gewesen ist. Und sie bekam dann durch eine gläubige Tante, die sich ihrer angenommen hat, die Hilfe, die sie eben ermutigt, zu Jesus zu beten, in der Bibel zu lesen und doch mit ihren Sorgen zu ihm zu kommen. Und das hat sie getan und darf jetzt auch heute als fröhliches Gotteskind hier sich taufen lassen.
Ja, und sie hatte gesagt, es war ihr eigentlich noch nie so wichtig, Menschen zu gefallen, sondern dem Herrn der Ewigkeit. Und leider ist es so, dass wir Menschen oft durch Leid wachgerüttelt werden müssen. Ich kann insofern nachempfinden, weil mein Vater auch schon verstorben ist, wo ich war noch nicht so jung wie du, aber auch in jungen Jahren. Und ich hatte damals diesen Trost, den kein Mensch geben kann, den nur Gott geben kann. Aber nun hast du auch diesen Trost, eine ewige Hoffnung. Und so darf auch ich dich fragen, liebe Sabrina, glaubst du von ganzem Herzen, dass der Herr Jesus dein Erretter ist, dein Erlöser und dir deine Sünde vergeben hat?
Ja, von ganzem Herzen.
So taufe ich dich in dem Namen Jesu, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Gut, dann machen wir mit den Brüdern weiter. Als erstes kommt unser ältester Bruder, der Kurt Ziegler. Viele kennen ihn. Er ist regelmäßig auch Gast in letzter Zeit bei den Seniorenmittagen und gibt dann auch ja, die musikalische Umrahmung auch mit zum Besten mit seinem Akkordeon. Er stammt aus der Schweiz, oder vom Bodensee ist es Rheineck, oder von der Ort, ich habe es jetzt nicht.
Bei Bregenz.
Zwischen Bregenz und St. Gallen. Und St. Gallen, also aber auf der Schweizer Seite des Bodensees. Und er ist verheiratet mit seiner Frau Theresia, die auch heute hier sein darf. Er ist evangelisch aufgewachsen und hat geschrieben, dass er sich ungefähr mit 11,5 Jahren auf einem Kinderlager für Jesus entschieden hat und hat dann immer gedacht, dass ja in diesen Kreisen dann auch, denke ich, so propagiert wird, dass die Kindertaufe, die ja auch an ihm gemacht wurde, dass sie genügt. Aber er kam dann durch biblische Belehrung und eben durch den Kontakt mit uns über Freizeiten, über Bibelwochen, eben auch zu der Erkenntnis, dass sein Verständnis von der Taufe nicht ganz biblisch war und darf jetzt aber hier dieses nachholen. Wir sehen auch dahin, es ist nie zu spät, diesen Schritt zu tun. Und so darf er auch heute Morgen diesen Schritt vor unserer Gemeinde, vor der Öffentlichkeit und vor Gott tun. Er ist auch, möchte auch noch kurz erwähnen, auch ausgetreten seinerzeit schon längere Zeit aus der Kirche, auch von dieser Gemeinde, die doch sehr kirchennah ist, haben sie sich aber auch eher zurückgezogen, weil sie dort keine geistliche Heimat gefunden haben. Und so freuen wir uns, dass sie doch immer wieder auch in unserer Mitte sind.
Ja, und besser. So hat mal zu mir jemand hat mal gesagt, besser spät als nie. Und das ist auch wunderbar, in solchem Alter noch diesen Schritt zu tun, diesen gehorsamen Schritt. Und du sagtest am Mittwoch im Taufgespräch, 50 Jahre hat es gedauert. 50 Jahre hat er den Herrn Jesus lieb von ganzem Herzen. Sein Leben ging auch ein bisschen auf und ab, aber er hatte den Herrn Jesus immer lieb, von ganzem Herzen. So sagte er. Und so darf ich dich auch fragen, lieber Kurt, glaubst du, dass Jesus Christus, der von Gott gesandte Erlöser, ist dein persönlicher Erretter? Glaubst du von ganzem Herzen?
Ja, das glaube ich von ganzem Herzen.
So taufe ich dich in dem Namen Jesu, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Das sind halt die Wege Gottes, obwohl es am Bodensee viel mehr Wasser hat, muss man dann auf die Alp kommen, um sich taufen zu lassen. Gell? Gut, dann als nächstes macht sich unser Bruder Samuel Zarkomatski bereit. Er ist der älteste Sohn, jetzt nicht das älteste Kind, sondern der älteste Sohn von Mile und Elena Zarkomatski aus Wellstetten. Er durfte ja auch in einem gläubigen Elternhaus aufwachsen und von Kindheit an täglich das Wort Gottes auch hören. Und er hat dann auch in diesem kindlichen Glauben eines Abends dann über Gott und sein Leben nachgedacht und durfte sich in jungen Jahren für ihn entscheiden, wobei es dann immer schwierig ist, wenn dann die Jugendzeit, die Pubertät und die Teenagerzeit kommt, dann kommt es doch auch immer wieder zu Krisenzeiten. Er hat auch geschrieben, er wollte, als die Welt gelockt hat, nichts verpassen und hat dann auch, so wie es einmal in der Bibel heißt, auf beiden Seiten gehinkt. Dann mit 21 Jahren kam eine Wende während eines freiwilligen sozialen Jahres, das er in Kenia bei dieser Missionsgesellschaft Kiguna, wo auch schon andere aus unserer Gemeinde mitgearbeitet haben, durfte er einen Neuanfang mit Jesus machen. Und seit 2 Jahren weiß er, dass es der Wille seines Herrn ist, dass er sich auch taufen lassen soll.
Genau, und immer aufgeschoben, rausgedrängt, verdrängt, diesen Gehorsamschritt der Taufe, aufgewachsen im gläubigen Elternhaus, aber dann doch göttliches Licht bekommen und erkannt, in was für einem Schmutz und Dreck er steckt. So hat er geschrieben. Was mir gefallen hat, ist, und nun will ich aller Welt bezeugen, dass Jesus mein Retter ist. So darf ich dich fragen, lieber Samuel, glaubst du von ganzem Herzen, dass der Herr Jesus deiner Retter ist und dich in die himmlische Herrlichkeit bringen wird?
Ja, das glaube ich.
Schön. So taufe ich dich in dem Namen Jesu, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Als nächstes unser Benjamin Gruber in das Taufbecken steigen. Er ist der älteste Sohn von Andreas und Iris Gruber, die ja mit auch in der Arbeit in Nürtingen stehen, aber doch seit Beginn ihres Glaubenslebens zu uns nach Albstadt kommen. Und das war ungefähr, als er 8 Jahre alt war, ist Jesus in das Haus eingezogen und seither kam er dann sonntags auch immer mit in die Gemeinde, bis dann aber auch mit der Pubertät oder mit dem Elternwerden auch das andere Geschlecht gelockt hat. Mit 17 hat er seine erste Freundin kennengelernt und wurde aber auch, wie es doch so oft in diesem jungen Leben dann ist, enttäuscht von diesen Menschen durch diese Beziehung. Er steht noch im Studium und hat auch hier dann eine neue Freundin kennengelernt und ich möchte eigentlich das, was er am Mittwoch auch bezeugt hat, mit einem Liedvers kurz beschreiben, wo hier die Liederdichterin, eine Gräfin Reuß, wie sie heißt, im Lied Nummer 33 so schön beschreiben kann. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Und mich hat es dann gefreut, weil er letztlich auch diese Wahrheit zitiert hat. Vielleicht ruft dich Gott zum letzten Mal, durfte er bekennen, als er so um den Jahreswechsel 2011-2012 wieder in einer Lebenskrise war. Und Gott hat dann unmissverständlich, unüberhörbar zu ihm geredet und er durfte dann im Kreise der Familie sein Leben dem Herrn Jesus übergeben und möchte das auch heute öffentlich in der Taufe bezeugen.
Ja, und er sagte, Menschen enttäuschen. Und er hat die Erfahrung gemacht und er sagte, er will nie wieder von Menschen enttäuscht werden. Menschen enttäuschen. Was mich persönlich gerührt hat, und dann konnte ich mir auch die Tränen nicht zurückhalten am Mittwoch, das war einfach, wenn ein Mensch mit Gott in Ordnung ist, dann wird er auch mit Menschen in Ordnung. Und das war herrlich gegenüber seiner Mutter, dieses gewaltige Zeugnis. Und das hat mich auch sehr gerührt. Und so darf ich dich fragen, lieber Benni, glaubst du von ganzem Herzen, dass der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist, dein persönlicher Erretter?
Ja, von ganzem Herzen.
So taufe ich dich in dem Namen Jesu, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Als nächstes darf sein Bruder Sebastian ins Taufwasser steigen. Er war 6 Jahre alt, als dieses Ereignis diesem Hause widerfahren ist, als die Eltern gläubig geworden sind. Und ich denke auch, dass dann beide sich am gleichen Tag taufen lassen, das ist doch eine große Gnade, so wie der Herr es einmal gesagt hat, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, das ist doch eine große Heimsuchung Gottes auch in dieser Familie. Ich möchte auch noch mal kurz zurückkommen auf diese Zeit, als sie gläubig geworden sind vom Elternhaus her. Er war, hat es auch beschrieben, dabei, als die Videokassetten entsorgt und vernichtet wurden und auch der Fernseher dann hinauskam. Von dem her, denke ich, hat es auch Kinder sehr prägt, solche Dinge auch Kinder sehr stark, wenn sie auch noch klein sind, aber sie erkennen, dass hier doch ein anderer Geist jetzt im Hause herrscht und hier eine andere Priorität in der Familie gesetzt wird, wenn Jesus in das Haus einzieht. Dann war er auch immer dabei bei den Gemeindebesuchen sonntags, aber wie auch ähnlich bei seinem Bruder, lockte dann auch das andere Geschlecht und wurde dann auch in diesen Beziehungen immer wieder enttäuscht. Und er hat auch erzählt und geschrieben von seinen Bewahrungen, 2-mal bei Verkehrsunfällen. Hier dürfen wir auch immer wieder die vorlaufende Gnade Gottes sehen, der seine Hand über uns hält, um eben auch hier uns nicht sterben zu lassen, nicht im Frieden mit ihm. Dann kam auch dieses Erlebnis, wo er im Auto gesessen ist, wo sie an diesem See vorbeigefahren sind, wo dann auch immer wieder in der S-Bahn, es heißt Endstation Feuersee. Und wie gesagt, vom Wort Feuersee her wissen ja die Bibelleser, dass das Ende der Menschen auch dieser Feuersee ist, der einmal dieses Bild für die Hölle beschreibt, wo die Menschen geplagt und gepeinigt werden, eben von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das hat ihn doch auch neu erschüttert. Was ist meine Endstation? Und nach einem Streit auch mit seiner Freundin stellt Gott ihn eben vor die Wahl, Jesus oder die Welt, eben in Klammer dieser Feuersee. Und er durfte sich dann ja von Herzen bekehren und diesen Schritt eben auch heute Morgen in der Taufe unterstreichen.
Gott redet unterschiedlich, zu dir auch ganz deutlich durch Unfälle und schwierige Situationen. Endstation Feuersee, eine Geburtstagskarte mit einem Bild, der Teufel hat dich im Sack. Und jetzt hatte ich jemand anders, und zwar in der Hand, in der ewigen Hand, in der Herrlichkeitshand. So darf auch ich dich fragen, lieber Sebastian, glaubst du von ganzem Herzen, dass der Herr Jesus Christus dein persönlicher Erretter ist, der Sohn Gottes, der gottgesandte Erlöser?
Ja, von ganzem Herzen.
Und er sagte, niemals zurück, sagte er noch am Mittwochabend. So taufe ich dich in dem Namen Jesu auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Als nächstes auf unser Sven Oberwegner in das Taufbecken steigen. Er ist der Sohn von Jürgen und Elisabeth Oberwegner. Und sie haben nochmal zwei Kinder. Er ist, denke ich, der Zweite, der sich jetzt von den Kindern taufen lässt. Und er hat auch schon bezeugt, dass er schon früh Interesse am biblischen Glauben hatte. Besonders auch, als man in der Familie über die Endzeit, über das Wiederkommen unseres Herrn Jesus und wie diese Zeit beschrieben wird, gesprochen haben. Und es war dann sein Wunsch, ein Kind Gottes zu sein. Aber es änderte sich nichts in seinem Leben. Das ist immer auch dieses Problem, dass wir eben mit unseren Verfehlungen, mit unserem alten Leben, mit unserem alten Adam zu kämpfen haben. Eben bis er im Jahr 2009 auf einem USA-Aufenthalt in einer Gastfamilie dann durchgedrungen ist, so wie er geschrieben hat, als das Maß der Sünde voll war. Er kam dann in Todesangst und suchte eben den Herrn Jesus und eben ein neues Leben mit ihm und hat auch dieses erleben dürfen, dass er in seinem Herzen beschnitten wurde durch die Wiedergeburt, die an seinem Herzen geschehen ist. Und er hat dann auch bezeugt, dass er seither auch Freude hat am Lesen des Wortes Gottes, was auch immer ein großes Kennzeichen ist, wenn jemand durchgedrungen ist. Er liest und er saugt die Schrift auf wie ein Schwamm, eben das Feuchte. Und das darf uns auch neu Mut machen und auch hier als Kennzeichen dienen. Und er hat auch sein Zeugnis mit einem Psalmwort abgeschlossen, das ich jetzt noch lesen möchte, Psalm 27, Vers 1, der Herr ist mein Licht und mein Heil.
Das ist herrlich, das ist wunderbar und es ist normal, dass man den Hunger hat nach dem Wort Gottes. Wenn ein Baby frisch zur Welt kommt, hat es auch Hunger nach Milch und so ist, wenn jemand wiedergeboren wird, normal, dass man Speise braucht. Was mir gefallen hat an seinem Zeugnis, ihr Lieben, ich kenne ihn schon länger, schon seit dem Teenagerkreis Anfang und ich kenne ihn auch als denkender Mensch, als sehr viel nachhirnenden Mensch. Und er hat Gott angeschrien. Er hat Gott angeschrien. Er hat zu ihm gesagt, wenn er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich will zu dir kommen und wenn du mich nicht annimmst, dann bist du ja ein Lügner. Und das zeugt von einem Menschen, der nachdenkt, der begriffen hat, um was es geht. Und das ist herrlich. Und nun hast du erkannt, die Wahrheit, welche ist Jesus Christus in Person. Und nun darf auch ich dich fragen, lieber Sven, glaubst du von ganzem Herzen, dass der Herr Jesus dein persönlicher Erretter ist, dein Heiland?
Ja, ich glaube von ganzem Herzen an Jesus Christus.
So taufe ich dich in dem Namen Jesu, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Gut, als nächstes darf, er kann es kaum erwarten, unser Reinhold Walter in das Taufbecken steigen. Er kommt aus Unstmittingen und ist seit 2 Jahren mit unserer Gemeinde bekannt. Er ist geboren in Kasachstan, einer Nachfolgerepublik der UdSSR. Und seine Familie ist seit 1993 in Deutschland. Die Familie war seinerzeit in Russland evangelisch, war wobei der Glaube an sich keine große Rolle gespielt hat im Leben der Familie. Er hat sich, so wie er im Zeugnis schreiben durfte, so im Jahr zwischen 2007 und 2008 bekehrt. Es war auch in seinem Leben ein Ringen um die Wahrheit, ein Ringen durch die enge Pforte einzugehen und es war eine lange und schwere Zeit, wie er bezeugt hat. Und davor war sein Leben eher dann auch durch Leere und Sinnlosigkeit geprägt, wobei es dann auch Gott so geführt hat, dass auch er durch einen Aufenthalt in den USA, wo er unter anderem auch mit diesen Amish-Gemeinden Kontakt bekommen hat, auf seine Gottverlassenheit aufmerksam wurde und auch dann letztlich auch Angst davor hatte, es ähnlich dann im ewigen Leben so sein würde, ohne Gott zu sein, in der Ewigkeit ein Vorgeschmack auf die Hölle. Wobei er bezeugt hat, also, dass die Amish an sich jetzt nicht unbedingt ihn groß ermutigt hätten, sich zu bekehren. Ich denke, das war eher das Vorleben, das ihn hier dann auch bewegt hat, über sein Leben nachzudenken. Er hat dann auch durch das Lesen, besonders der Evangelien, sein sündhaftes Wesen erkannt. Und ich möchte auch hier ein Liedvers zitieren, das zusammenfassen möchte, was er geschrieben hat. Ich habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält.
Ja, und wir kennen uns auch schon ein bisschen länger vom Jugendkreis, und er ist mir schon aufgefallen, indem er sich immer angetragen hat, wenn irgendetwas zu tun war, irgendwelche Dienste. Und was mir an seinem Zeugnis gefallen hat, war, er hat gesucht bei den Philosophen, er hat gesucht in der Welt, und er sagte dann, es wurde immer dunkler in ihm. Und das ist herrlich. Das ist herrlich, wenn man an diesen Punkt kommt, dass es innerlich dunkel ist, und dann leuchtet dieses göttliche, herrliche, ewige Licht, leuchtet in die Seele hinein, und man erkennt, es ist Wahrheit. Es ist Wahrheit. Und ich habe ihn gefragt, wo wir mal wohin gefahren sind, wie ist es eigentlich bei dir gegangen? Und dann sagt er wollte die Bibel eigentlich widerlegen. Und dann hat er sie gelesen und musste erkennen, es ist Wahrheit. Wunderbar. Und so darf ich dich heute fragen, lieber Reinhold, glaubst du von ganzem Herzen, dass der Herr Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dein Erretter?
Ja, von ganzem Herzen.
So taufe ich dich in den Namen Jesu, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Gut, dann kommt unser letzter Kandidat, Jürgen Wolfhardt. Einige andere kennen ihn vielleicht vom Sonntag her. Seit einigen Monaten ist er auch in unserer Mitte am Sonntag. Er kommt aus der gleichen Ortschaft wie die Familie Metzig aus Geisingen. Er ist verheiratet mit seiner Frau Christine, die sich schon früher für den Herrn entschieden hat als er und die sich auch schon früher hat taufen lassen. Er kommt auch aus einem katholischen Umfeld. Sie haben dann aber, also schon einige Jahre zurück, sich entschieden, dass sie dann evangelisch heiraten wollten. Sie sind dann auch evangelisch geworden. Und er hat so schön formuliert, es erschien ihm als das kleinere Übel von diesen zwei Kirchen. Die Christine, sie hat, wie gesagt, sich im Jahr 2001 bereits bekehrt. Und Ende des Jahres oder desselben Jahres durfte auch unser Jürgen diesen Schritt tun, und dann kam etwas, das eigentlich erschreckend ist, wie Gott es zulässt oder wie Gott oft dann auch diesen Schritt auch prüft. Es war am gleichen Morgen, als er dann in der Nacht oder in dem Morgen, als er sich bekehrt hat, ins Auto gesessen ist und zur Arbeit gefahren ist und dann einen Verkehrsunfall hatte mit Todesfolge. Als der andere war dann seine Jugendliche, die auf der Straße herumgetollt haben, und er dann voll erfasst wurde und dann gestorben ist. Aber ich denke, es ist eine Sache, die, denke ich, ohne Glauben, ohne unseren Herrn Jesus schwer nur zu verstehen ist und zu verarbeiten ist. Und Gott hat es doch zugelassen am gleichen Tag, als er den Heiland gefunden hat, diesen Schicksalsschlag. Und seit 2006, hat er geschrieben, ist es sein Wunsch, sich auch taufen zu lassen. Aber es war dann immer so die Frage, wo und welche Gemeinde, welche geistliche Heimat er finden kann, wo er diesen Schritt ja mit ganzem Herzen tun kann. Es kam dann so, durch die Familie Metzig er sich auch nach Albstadt begeben hat, und als er dann erfahren hat, dass wir eine Taufe haben, war es für ihn keine Frage mehr.
Ja, meines Erachtens nach ist es genauso. Ein Mensch kommt da nicht drüber, wenn einem so etwas passiert, wenn man nicht Vergebung empfängt. Was mich angesprochen in deinem Zeugnis war, dass deine Frau das Evangelium und die Bibel zum Alltäglichen gemacht hat und das Gebet. So hat es Gott angeordnet. Menschen müssen Menschen sagen, dass Gott alle liebt durch ihr Zeugnis. Aber dann hat er gedacht, ja, so beides. So ein eigenes Leben, so mit Gott. Also quasi so Gott als Mitnehmsel. Aber dann hat er erkannt, das musste ich auch erkennen, entweder oder. Entweder Gott oder ich selber. Und so darf ich dich auch fragen, lieber Jürgen, glaubst du von ganzem Herzen, dass der Herr Jesus dein Erretter ist, der von Gott gesandte Erlöser?
Ja, von ganzem Herzen.
So taufe ich dich in dem Namen Jesu, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Gut, dann sind wir soweit für heute durch. Ich möchte noch gerade noch mal zu den Äußerlichkeiten noch das kurz erwähnen. Vielleicht ist es für einen oder andere, der das so zum ersten Mal sieht, etwas verwunderlich. Aber wir haben es eben so festgelegt bei uns in der Gemeinde. Erstens, dass wir nach vorne taufen, also im Knien, dann durch das Beugen nach vorne, weil wir das als biblisch richtig sehen. Und zweitens ist auch das, dass wir von der Taufkleidung hier eben nicht jetzt besondere Kleider hätten, also weiß und irgendwie, sondern es kann sich jeder so kleiden, dass es eben nicht durchsichtig ist und es kommt eben nicht auf die äußeren Dinge an, sondern auf die innere Haltung des Herzens. Und von dem her, wie gesagt, legen wir hier jetzt keinen besonderen Wert auf irgendwelche Formen oder Formalien, wie es auch der Karl Hermann zu Beginn gesagt hat. Gut, als nächstes wird noch unser Bruder, der getauft hat, unser Andreas Würfel, ein kurzes Wort, eine kurze Botschaft an uns richten. Er zieht bloß noch gerade eine trockene Hose an. Angenehmer, können wir verstehen. Gut, ich darf vielleicht in der Zwischenzeit noch auf eine Schrift hinweisen, die wir auch am Mittwoch ja verteilt haben oder angeboten haben. Und zwar, wir haben auch als Gemeinde eine Geschichte neu aufgelegt und wieder zugänglich gemacht. Ein Zeugnis eines Märtyrers, der aus der Täuferbewegung stammte und dann seinen Glauben auch mit dem Leben bezahlen musste, dieser Michael Sattler. Er hat gelebt 1490 bis 1527 und dieses Geschehen ist ja auch hier in der Nähe geschehen vom Schwarzwald her. Dann war diese Täuferbewegung bis hier hinunter in die Schweiz und er wurde dann in Binsdorf gefangen gehalten, das ja auch hier Richtung Autobahn liegt und der Prozess wurde dann in Rottenburg am Neckar gemacht und dann auch vollstreckt. Also wer hier Interesse hat, kann sich diese Schrift kostenlos mitnehmen und lesen. Gut.
Ich kenne leider nicht alle persönlich hier drin, die jetzt hier sind, aber wenn ich dich persönlich kennen würde, und wenn wir jetzt alleine miteinander wären, also wir beide, ganz alleine, persönlich, irgendwo auf dem Sofa, und ich würde dir die Frage stellen, wo willst du hin? In den Himmel oder in die Hölle? Dann würde ich, denke ich, keiner hier drin sagen, ich will in die Hölle. Außer diejenigen, die dieses menschliche Verständnis von der Hölle haben, wo irgendein kleiner Teufel sitzt mit Bratpfännchen und da ist Party und heiß, und da hat es dann Frauen und Musik und so. Wenn du so eine Vorstellung hast, dann wirst du vielleicht sagen, ich will in die Hölle. Aber wenn wir auf den hören, der nur Ahnung hat über solche Dinge, der sagt uns was ganz anderes. Nehmen wir mal an, Jesus Christus ist die geoffenbarte Wahrheit und Wirklichkeit Gottes. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, ich sage es immer wieder. Entweder er ist es oder er ist es nicht. Wenn er es ist, dann warnt uns niemand, keiner der Propheten, keiner der großen Männer Gottes warnt uns so sehr vor diesem Ort der Qual wie die geoffenbarte Liebe Gottes. Wenn er der Sohn Gottes ist, dann ist er aus der Transzendenz, aus der göttlichen Welt gekommen und dann hat er uns über solche Dinge Wegweisung gegeben. Und ich denke, wenn du einen kleinen Funken hörst, auf die Stimme des Sohnes Gottes, dann wirst du nicht sagen, ich will in die Hölle. Ich möchte ein Bibelwort lesen, ein bekanntes Bibelwort, ich habe es vorher schon zitiert, stellenweise Johannes 14, Vers 6. Und hier hast du Antwort, wie es in den Himmel geht. Hier heißt es, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Weißt, wir sind alle auf dem Weg. Jeder von uns geht so seinen Lebensweg. Und heute will ich dich vor eine Kreuzung stellen. Ich will dich heute an die Kreuzung deines Lebens stellen, denn du hörst heute eine Botschaft, wie du sie vielleicht noch nie vorher gehört hast. Aber ich kann dir garantieren, du wirst keine herrlichere Botschaft hören in deinem ganzen Leben. Du wirst keine größere Botschaft höre, denn hier redet Gott. Und wie ich vorher schon gesagt habe, entweder ist er der Sohn Gottes oder er war, und jetzt hör, was ich wage zu sagen, er war der größte Lügner aller Zeiten. entweder Sohn Gottes. Er war kein Religionsstifter, er war kein Revoluzer. Er ist der Sohn Gottes. Und er sagt ausschließlich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Dieser Jesus, dieser Weg, das wir heute gehört haben, 12-mal ein Lebenszeugnis, dass diese Person lebt, dass diese Person Menschenleben verändert, dass diese Person in Menschenleben eingreift. Ich kann es da auch bezeugen, das ist das 13. Jetzt hast du 13 Zeugenaussagen vom Sohn Gottes. Was machst du damit? Gott wird dich eines Tages fragen, was du damit machst. Ich möchte dich heute aufrufen, diesen Weg zu gehen. Diesen einzigen Weg, diese einzige Wahrheit anzuerkennen und dieses einzige wahre Leben, das wirklich das Leben lebenswert macht, zu gehen, zu nehmen, zu leben. Mit diesem Sohn Gottes. Weißt, das Evangelium ist nicht eine menschliche Erfindung. Welcher Mensch lässt sich einfallen, dass Gott sich erniedrigt und Mensch wird und stirbt für uns? Unschuldig. Welcher Mensch lässt sich das einfallen? Es ist nicht von einem Menschen. Es ist göttliche Wahrheit. Und diese göttliche Wahrheit klopft an dein Herz und will, dass du nicht stirbst auf diesem Weg, den du gehst ohne Jesus. Denn dieser Weg endet, wie der Sebastian in seinem Zeugnis auch gesagt hat, am Feuersee. Und der Feuersee und die Hölle ist keine theologische Erfindung. Es ist die Wahrheit und es ist die Endstation. Und du brauchst nichts tun, dann gehst du automatisch dorthin. Automatisch. Es gibt nur diesen einen Weg und dieser eine Weg heißt Jesus und nur eine Wahrheit. Und heutzutage in dieser Welt, man hört so viel. Der Reinhold hat bei vielen angeblichen Wahrheiten gesucht. Philosophen machen manche weise Sprüche, aber die hören auf dem Sterbebett. Wenn du aufs Sterbebett kommen darfst, wenn du nicht vorher stirbst. Jesus Christus ist der Einzige, der uns Aufschluss geben kann über Gott, über uns selber, denn er ist derjenige, der unser Herz diagnostiziert. Wie kein anderer. Ein Psychologe wird dir nicht sagen, dass du ein Sünder bist, ein verlorener Sünder. Und dass du Vergebung deiner Sünde brauchst, dass das das Wichtigste ist, das du brauchst. Du brauchst nichts Wichtiger, sondern es gibt keine wichtigere Entscheidung, als dass du dieses annimmst, was Jesus Christus an diesem Kreuz getan hat. Denn er ist die Wahrheit. Er spricht nicht nur die Wahrheit, sondern er ist die Wahrheit. Und seit Jesus auf der Erde war, ist Gott kein Diskussionsgegenstand mehr, sondern Wirklichkeit. Was feierst du an Ostern? Was feierst du an Weihnachten? Was feierst du Pfingsten? Kennst du jemanden, der nachhaltig die Weltgeschichte so beeinflusst hat, wie dieser Mensch? Es gibt nicht seinesgleichen. Und jeder, der erkannt hat, wer Jesus Christus wirklich ist. Es ist der Weg, der Welt fremd ist. Ja, welchen Weg? Was? Wie geht es? Jesus Christus ist ganz, ganz einfach. Er ist an ein Kreuz geheftet worden, unter furchtbare Qualen gestorben, zermartert, zerschlagen, von der Menschheit verachtet, von Gott verlassen. Für deine Sünde. Denk mal darüber nach. Nimm mal nur einen Moment Zeit und denk mal darüber nach. Wenn das Gott ist, der da Mensch ist, an diesem Kreuz, und das ist für mich passiert, dann muss ich da eine Konsequenz ziehen. Wenn du das nicht annimmst, dann gehst du verloren. Zu Recht. Denn Gott hat alles getan, dass das nicht passieren muss. Gott hat alles getan, dass das Gegenteil ist. Dass du bei ihm in der Herrlichkeit bist. Und dort auch sein sollst. Denn das will er so. Und der Beweis ist der Sohn Gottes an diesem Kreuz. Und das ist kein Spaß. Man kann diese Wahrheit nicht hoch genug und laut genug proklamieren. Der Sohn Gottes ist gestorben für deine Sünde. Und das gilt zu glauben, ganz einfach. Glaube an den Herrn Jesus Christus, dann wirst du errettet werden. Glaube. Ja, ich glaube bloß, was ich sehe. Lüge. Du glaubst viele Sachen, die du nicht siehst. Es gibt viele Sachen, die wir Menschen glauben, die wir nicht sehen. Und Gott ist sichtbar, Gott ist geoffenbart einem jeden Menschen. Er ist die Wahrheit, glaub ihm. Hör, was hier Menschen gesagt haben, sie wurden von Menschen enttäuscht, Gott enttäuscht nie. Nie. Da Jesus sagt, wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Weißt, probier's. Da Jesus sagt selber, wenn jemand den Willen Gottes tun will, so wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Betrachte den Sohn Gottes. Denk über seine Worte nach. Menschen sind alle beeinflusst und Menschen sind alle geprägt von Erziehung, von Bildung. Der Herr Jesus, er hat gesprochen, wie nie ein Mensch gesprochen hat. Und lies diese Worte durch. Der Herr Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Kann das ein Mensch von sich behaupten? Nein! Der Sohn Gottes ist die allerwichtigste Person, die dich für die Entscheidung deines Lebens auffordert, die dich ruft. Denn du musst eine Entscheidung treffen. Diese einzigartige Person in diesem Universum, in was es gibt, ist entweder dein Retter oder dein Richter. Es geht nicht anders. Ich bin der Weg zu Gott. Ich bin die Wahrheit von Gott, über Gott. Und ich bin das Leben. Er hat so viel Leben, dass er dir ewiges Leben geben kann und will. Und das heute. Weißt du, wenn ich dir eine Versicherung anbiete, die 100% Gewinn hat, dann unterschreibt man es doch auch oder macht es vielleicht. Du hast 100% Gewinn beim Sohn Gottes. Du hast keinen Verlust außer deiner Sünde. Und die gilt es loszuwerden, weil sonst stehst du mit deiner Sünde vor Gott. Und Gott wird Sünde nicht gerade sein lassen. Gott hat seinen Sohn nicht verschont. Wegen der Sünde. Und das bedenke. Erstes Leben. Das Leben selbst. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Tod in Sünden. Das ist dein normaler Zustand. Und nachher geht es in der zweite Tod, wenn du gestorben bist. Du kannst mich belächeln. Du kannst sagen, ja, ist Religion, ist ein frommes Hobby, ist alles recht und gut. Reden wir in 60 Jahren nochmal. Dann werden wir sehen, ob Gott recht hatte oder du oder die Welt. Gottes Wort ist ewig. Gottes Wort gilt, Gottes Wort ruft den Sünder durch die Predigt. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Leg Bildung, Vernunft, Verstand auf die Seite. Glaube das, was der Sohn Gottes getan hat am Kreuz für dich. Und dann, logische Folge, die Taufe. Und dann hoffe ich, dass wir uns vielleicht hier wiedersehen. Wenn nicht, dann spätestens im Himmel. Gäbe Gott, dass keiner in diesem Raum das für lustig erachtet oder das Heil, das Gott gegeben hat, dass er es versäumt, ins Reich Gottes einzugehen. Ringe danach. So sagt Gott. Komm zu Jesus. Und wenn du Fragen hast oder wenn du nicht weißt, wie, ich stehe gerne für ein Gespräch zur Verfügung oder auch einer meiner Brüder. Wir sind gern bereit, wenn jemand hier ist, der in Sündernot ist, der nicht weiß, wie machen. Komm, lass es nicht vorbeigehen. Heute ist der Tag des Heils. Amen.
Gut, als nächstes verteilen wir die Taufkarten. Jeder Täufling bekommt eine schriftliche Karte, wo dieser Tag bezeugt wird von der Gemeinde mit Unterschriften der Ältesten. Und der Andreas wird sie dann entsprechend jedem geben. Und zuvor kommt er da vorne und wir Ältesten beten mit euch. Bitte schön.
Herr Jesus, wir danken dir für diesen Tag der Gnade, der du uns alle, die wir ferne waren, nahegebracht hast mit deinem kostbaren und teuren Blut. Danke dir auch für die Täuflinge, dass sie Friede finden durften in deinem Blut, in deinen Wunden, dass du sie errettet hast, herausgerissen hast aus diesem Sumpf der Sünde und dass sie begonnen haben, diesen Weg, der zur Ewigkeit führt, zu beschreiten, dir dem Lamm zu folgen, wohin es geht. gib ihnen einfach Gnade, dass das große Zeugnis, das sie heute bezeugt haben, dass das Realität wird, dass sie wirklich mit dir gekreuzigt leben, dir dem Lamme folgen, wohin du gehst, und dass du sie zum großen Säger machst, dass sie etwas sein dürfen zum Lobpreis deiner Herrlichkeit, dass du verherrlicht wirst und durch dich der Vater im Himmel. Amen.
Amen. Amen. Ja, danke, Herr Jesus, für unsere 12 Täuflinge. Danke, Herr Jesus, dass wir wissen, wir haben die Erlösung in dir, in deinem Blut, und dass sie das erfahren durften in ihrem Leben. Ja, dass dein Blut sie gereinigt hat von aller Sündenschuld und dass sie jetzt so nicht auf dem Weg in den Feuersee sind, sondern zu dir in die ewige Herrlichkeit. Herr Jesus, wir haben eingangs gesungen, O Heiland, fülle meinen Tag, dass er dir Früchte bringe, segne meiner Harfe Schlag, dass sie nur für dich klinge. Und das möchtest du in den Leben unserer Täuflinge schenken, ja, dass du ihr Tagewerk führst und leiten kannst, dass du bei allen Dingen bei ihnen bist, dass du ihren Ausgang und ihren Eingang segnest, ja, dass du sie etwas sein lässt zu deinem Lob, ja, dass die Menschen erkennen, du wohnst in ihnen, du hast sie erlöst und errettet. Und Herr Jesus, danke, dass wir wissen dürfen, wir dürfen auch alle Tage zu dir kommen, wo wir in Schwachheit geraten, wo die Versuchen sie anficht, Herr, dass wir kommen dürfen, zum Thron der Gnade und Barmherzigkeit zu langen und Gnade zu finden, zur rechtzeitigen Hilfe. Danke, Herr Jesus, dass du auferstanden bist, dass du lebst, dass du uns auch jetzt vertrittst beim Vater im Himmel. Dir und dem Vater sei Dank in alle Ewigkeit. Amen.
Amen. Ja, dann hätte ich auch gedacht, dass wir da heute einige in der Gemeinde die Taufe durchführen durften. Und dann hätte ich es, du kennst jetzt einzelne Teufel. Du hast sie herausgezogen aus dem Sumpf und uns in Sicht gestellt, dass sie im Lichte wandeln, wie du im Lichte wandelst. Dass sie Gemeinschaft haben dürfen mit dir und mit dem Vater durch dein teures und kostbares Blut. Aber du Dank dafür. Aber auch Dank, dass du die Teufel führst und leitest auf alle diesen Wegen. Dass du den Ein- und Ausgang bewirst und bewahrst hast. Dass du sie auch weiterhin drei erfunden hast, dass ich dir drei Nachfolger und Gehorsam und auch dein Dörfiger. Herr, ich bete dich an und gebe dir alle Ehre, jetzt und immer da. Amen.
Amen. Ja, danke, Herr Jesus, dass wir dir unsere Täuflinge anbefehlen dürfen als Gemeinde. Und danke, dass wir auch als Gemeinde dieses möglich machen dürfen, dass wir Menschen, die an dich geglaubt haben, dass sie getauft werden auf ihren Wunsch, auf ihr Zeugnis hin. Und danke, dass du in ihrem Leben geschenkt hast, dass sie dir begegnet sind. Du möchtest aber auch mit ihnen gehen, ihren Eingang, ihren Ausgang segnen. Du möchtest auch ihr guter Hirte sein, der sie führt zu frischen Wassern und auf grünen Auen, und dass sie ja alle Zeit deine Stimme hören, nach deiner Stimme fragen, nach deinem Wort fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und hilf, dass sie doch einmal auch bei dir in deiner Herrlichkeit sein dürfen. Und wir danken dir dafür, dass wir uns auch darauf freuen dürfen, dass wir einmal bei dir eine himmlische, ewige Heimat haben dürfen. Amen.
Gut, jetzt haben wir noch eine Besonderheit, kann man nicht sagen, aber wir haben es ja immer so, wir halten es immer so, dass wenn jemand von den Täuflingen an diesem Tag, an dieser Taufe an sich auch ein Zeugnis ablegen möchte, dann darf er das tun, und so wie ich gehört habe, ist ein Bruder bereit und brennt dazu, es euch weiterzugeben. Ja, unser Kurt macht es.
Wie ihr mittlerweile ja wisst, heiße ich Kurt, und deshalb mache ich es auch kurz. Zuerst möchte ich wirklich allen Geschwistern, allen Gästen, allen Freunden von Herzen Danke sagen, dass ihr heute anwesend seid und miterleben durftet, dass ich mich vor euch habe taufen lassen, nebst der unsichtbaren Welt auch vor euch. Und es ist ein Unterschied, ob ich mich bekehre irgendwo in einem stillen Kämmerlein und sage, ja, Herr, vergib mir die Sünde, ich danke dir dafür, und dann einfach so durchs Leben gehe mit der Sicherheit auf dem Herzen, Jesus hat mir die Sünden vergeben. Das ist schön und mit nichts zu ersetzen. Und dennoch fällt es einem nicht ganz so leicht, vor die Gemeinde zu stehen, ich sagte mal ein böses Wort, sich praktisch so blamieren zu lassen, sich untertauchen zu lassen und sagen, ich übergebe jetzt meine Herrschaft wirklich sichtbar einem anderen. Und ich habe ab und zu das Gefühl, viele Christen bekehren sich, und denken, sie leben jetzt so abgehoben im Mittelbereich zwischen Himmel und Hölle. Aber meine Lieben, das geht nicht. Entweder gehöre ich ganz dem Satan, entweder bin ich ein Sklave der Sünde oder bin ein Sklave Jesu Christi. Dazwischen gibt's keine Zone. Irgendwo muss ich einmal die Ewigkeit verbringen. Entweder in der Hölle, da muss ich gar nichts tun, oder dann in der Ewigkeit mit Jesus zusammen. Und was Schöneres gibt es nicht. Er ist der beste Chef, den ich je erlebt habe. Er meint's wirklich gut. Ich möchte noch genauer präzisieren, ich habe mich ziemlich genau vor 52 Jahren entschieden im Kinderlager. Vor 52 Jahren am 9. April 1960. Und die Taufe war für mich nie ein Thema, weil ich war kirchlich getauft. Das wurde ja schon erwähnt. Und so geht man durchs Leben. Es war in den 80er Jahren, habe ich eine gewaltige Begegnung gehabt mit der Welt. Ich habe mich selbstständig gemacht mit einem Geschäftskollegen zusammen und ich habe damals eine Bibel gekriegt und es hätte mir viel erspart, wenn ich tiefer darin geforscht hätte. Und ich möchte das wirklich als Warnung an alle geben, die den Schritt auch getan haben und einfach lau geworden sind. Bleibt nicht lau, seid Täter des Wortes. Und damals hat der Bruder, der mir dann die Bibel geschenkt hat zu meiner Bekehrung, hat hier reingeschrieben, den Psalm 119, 105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Ja, das ist schön. Nur war es immer das Wort, dem ich gehorcht habe. Und die Begegnung vor 30 Jahren war so, das macht nichts. Als Christ kann man sich mit der Welt verbinden. Das macht nichts, das geht gut. Ich bin ja 30 Jahre alt, war ich damals, und sind jetzt genau eigentlich 9. April, sind 52 Jahre genau, bin ich bekehrt. Jetzt könnt ihr ausrechnen, wie alt ich bin. In 80er Jahren habe ich mich mit einem weltlichen Bruder verbindet, geschäftlich. Das war so verlockend, so interessant. Und das ging genau ein Jahr gut. Glaubt's mir, dann kam die Katastrophe. Das geht nicht. Und in der Not habe ich dann zum Herrn geschrauen und Jesus hat mich nicht hängen lassen. Aber ich habe nie bestätigt vor einer Gemeinde, dass ich sein Kind bin. Und das ist mein Problem geworden, circa 3 bis 5 Jahre. Und ich habe an diesem Morgen in meinem Zimmerlein, wo ich wohnte, Herr, was soll ich tun? Und ich habe schon gefragt am Mittwoch, was hättet ihr mir geantwortet? Und der Herr hat mir eine komische Stelle gegeben. Er hat gesagt, was ich tun soll, aber ja, ich bin damals aufgestanden, habe dann die Bibel gelesen, nämlich die noch. Die ist noch in alter lutherischer Schrift, altdeutscher Schrift. Was hat der Tempel Gottes für Gleichheit mit den Götzen? Ich gehöre dazu, seid der Tempel des lebendigen Gottes. Wie denn Gott spricht, ich will unter ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und ich will ihr Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Darum gehet aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, sondert euch ab, nicht ganz einfach, wenn man selbstständig ist, und rühret nichts Unreines an, so will ich euch annehmen. Und euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Der Herr hat massiv eingegriffen. Mein Geschäftspartner ein Jahr später, kurz vor dem Gefängnis, hat er ihn heimgeholt mit 48 Jahren, auf brutale Art. Aber ich möchte an dieser Stelle euch alle herzlich bitten, gebt Jesus ein ganzes Jahr, kein halbpatziges, nicht so halbes, ja, und ich kann das noch mir erlauben oder jenes noch erlauben, es geht nicht. Und Satan ist so raffiniert, so schlau, jag ich ihn hier zur Türe aus, kommt er bei der anderen Seite wieder rein. Und es ist in der Zwischenzeit, ich habe nicht nur einen, ich könnte euch viel erzählen aus der Geschäftswelt, das ist manchmal so brutal, irgendwo muss ich ja leben, vom Erwerb, und ich konnte einfach nicht lügen. Das kann ich nicht. Ich kann nicht betrügen, ich kann nicht lügen. Da hockt in mir zutiefst. Das kann ich nicht. Aber dann spürt man, dass man sich absondern muss. Dass man halt ab und zu mal ganz alleine ist. Dass einem niemand versteht. Sogar nicht mal in der eigenen Familie verstehen die einen mehr. Und das war ja ein trauriges Kapitel, als mich auch meine Geschwister, die sich mit mir bekehrt haben, mich gewaltigst angegriffen haben. Aber dazu möchte ich jetzt gar nichts sagen. Aber er hat durch die gute Gemeinschaft mit euch, durch die wir ungefähr jetzt 3 Jahre pflegen dürfen, hat er mir so viel Mut geschenkt, dass ich ja sagen konnte, tu diesen Schritt jetzt auch. Lass dich jetzt mal tauchen ins Wasser und bekennen, ich bin wirklich sein Kind. Und ich bin ihm so dankbar, denn entweder bin ich ein Sklave der Sünde oder ein Sklave Jesu Christi. Und das ist so ein guter Herr. Er hat gnädigst durchgetragen, glaub mir das. Und wenn ich viele junge Menschen anschaue, was sie alles sich erlauben, heute Gemeinschaft einzugehen mit der Welt, meine lieben Jungen, macht Schluss, trennt euch von dieser Welt. Ihr seid versaut. Und wenn ich die Krankengeschichten anhöre, die heute überall geschehen. Ich habe gestern noch ein gutes Gespräch gehabt. Der ist älter als ich, hat sich genau gleich verhalten, ist fromm, ist wirklich auch gläubig, Gottes Kind. Er hat den Mut auch noch nicht gefasst, sich taufen zu lassen. Und wir haben gut reden können miteinander, aber ich sage doch ja zu Jesus. Warum mache ich nur halbe Sache? Eins ist klar geworden, auch im Gespräch mit meiner Frau zusammen. Damals hätte ich es nicht verstanden, was Taufe heißt. Heute habe ich es verstanden. Es ist nicht einfach. Es hat mir schon Substanz gekostet. Weil selbstständig sein und Jesus sich jetzt plötzlich ganz unterordnen, mein Computer schaltet da nicht ganz. Aber ich bin froh, habe ich es machen können und dürfen in eurer Gemeinde. Und dafür bin ich euch wirklich von Herzen dankbar. Vor allem den Brüdern, den Lieben, die das bewirkt haben. Dass ich den Stolz oder den Egoismus oder dass ich auf dem Thron mal runterwerfen kann und sage, nein, Jesus soll es machen. Ich habe jetzt ja gesagt, Herr, ich danke dir, wenn du mich weiterführst. Er ist so gnädig und ich denke, er macht es auch weiter, dass er mich führt. Habt Mut, ganze Sache. Sonst seid ihr irgendwo mal im Trubel dieser Sünde und da kommt man fast nicht mehr raus. Fast nicht mehr. Ich habe es erlebt mehrfach. Danke, dass ich das noch sagen durfte. Der Herr segne euch alle und schenke euch Mut, diesen Schritt, solltet ihr ihn noch nicht getan haben, auch mal zu tun. Amen.
So, vielen Dank für dieses Zeugnis, für diese Aufforderung, für diese Ermutigung, wir sind am Ende dieses Gottesdienstes. Gut, dann sei der Gnade unseres Herrn anbefohlen.